Lesung aus dem Buche Hiob, 1. Kapitel, 6. bis 12. Vers. Es begab sich aber eines Tages, dass die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten. Auch der Satan erschien unter ihnen. Und der Herr fragte den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete: Von einem Streifzug auf der Erde und von einer Wanderung auf ihr. Da sagte der Herr zum Satan: Hast du auch Acht gehabt auf meinen Diener Hiob? Niemand kommt ihm auf Erden gleich. Untadelig ist er und rechtschaffen, fürchtet Gott und hält sich vom Bösen fern. Da Satan erwiderte dem Herrn: Ist etwa Hiob umsonst so gottesfürchtig? Umhegst du nicht ihn und sein Haus und alles, was ihm gehört? Seiner Hände Wirken segnest du, und sein Besitz dehnt sich immer weiter im Lande aus. Doch strecke nur einmal deine Hand aus und taste seine Habe an, ob er sich nicht offen gegen dich auflehnt. Da sprach der Herr zum Satan: Nun wohl, seine ganze Habe sei in deiner Gewalt. Nur an ihn selbst darfst du nicht Hand legen. Und der Satan verließ den Herrn. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. 5. Kapitel, 1. bis 12. Vers. Und sie kamen ans jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Schiff trat, kam ihm aus den Gräbern sogleich ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Dieser hatte seine Wohnung in den Gräbern und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn oft war er in Fesseln und Ketten geschlagen worden, aber die Ketten waren von ihm zerrissen und die Fesseln gesprengt worden und keiner war stark, ihn zu bändigen. Und alle Nächte und Tage hindurch war er in den Gräbern und auf den Bergen, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Und als er Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, und mit lauter Stimme schreiend sagte er: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Er hatte nämlich zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, aus diesem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Da sagt er zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, er möge sie nicht aus dem Lande hinausschicken. Es war aber dort am Berge eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, dass wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See, ungefähr 2000, und sie ertranken im See. Ihre Hirten aber flohen und berichteten es in der Stadt und auf dem Land. Da kamen sie, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, angekleidet und voll bei Sinnen, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es dem Besessenen ergangen war und von den Schweinen. Da fingen sie an, ihn zu bitten, er möge von ihrem Gebiet weggehen. Und als er ins Schiff stieg, bat ihn der dämonisch Gewesene, dass er mit ihm sein dürfe. Doch er gestattete es ihm nicht, sondern sagt zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, was der Herr dir Großes getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Da ging er weg und fing an, in den 10 Städten zu verkünden, was Jesus ihm Großes getan, und alle wunderten sich. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Zuhörer. Ich habe den Markus-Text verlesen, weil er ausführlicher und älter ist als der Matthäus-Text. Bei Matthäus steht er im 8. Kapitel, 28. bis 34. Vers. Die Erzählung, die wir hörten, hat ihr besonderes Kolorit. Jesus kommt ins Heidenland. Das Gebiet heißt Decapolis, zu Deutsch, das Gebiet der 10 Städte. Es sind freie Städte im Ostjordanland, keinem der Kleinkönige dort gehörig, unter der unmittelbaren Militärhoheit Roms, und wird bewohnt, das Gebiet, von Römern, von Syrern und von Griechen. Nun, der Ortsname ist verschieden überliefert. Es kommen folgende drei in Frage. Gerasa, das ist das heutige Cherash, 60 Kilometer südlich des See Genezareth. Gadara, etwa 10 Kilometer südöstlich vom See. Und Gergesa, am Ostufer des Sees, das heutige Ruinenfeld El Kursi, in dessen Nähe sich ein Hang befindet, der steil zum See abfällt. Es ist also anzunehmen, mit Wahrscheinlichkeit, dass dieser letztgenannte Ort Gergesa gemeint ist. Der Verfasser des Evangeliums oder sein Gewährsmann kennt die Gegend. Er spricht von den Gräbern und von den Bergen und dem eben genannten Abhang. Aber bedeutsamer ist der Inhalt unserer Erzählung. Klammern wir zunächst einmal die merkwürdige Geschichte, Verse 11 bis 14 von der Schweineherde aus, darauf kommen wir nachher zu sprechen. Der Besessene, der vom Dämon Besessene nennt Jesus Sohn des höchsten Gottes. So redet also der Heide vom Gott der Juden, denn dass der Besessene ein Heide ist, daran ist nicht zu zweifeln. Ebenso spricht Jesus ja nachher, er solle verkünden, was Jahwe, der Gott der Juden, an ihm getan hat. Wieder ist es der Gottesname des Alten Testamentes, der hier aufleuchtet. Im Gegensatz zu anderen Wundergeschichten, bei denen Jesus den Geheilten befiehlt, sie sollten schweigen, lässt er diesmal dieses Ereignis nicht geheim halten. Im Gegenteil, Jesus gibt dem Geheilten den Auftrag, geh nach Hause zu den Deinen und verkünde ihnen, was der Herr Großes an dir getan hat. Es fällt auf, dass Jesus nicht seinen Ruhm, sondern die Ehre seines Vaters, Gottes Jahwes, des höchsten Herrn, verkündet wissen will. Die Taten des wahren Gottes, das ist der Sinn dieser Aussage, sollen unter den Heiden proklamiert werden. Wenn wir im Griechischen die Ausdrücke lesen, die hier gebraucht werden, dann sind es nicht gewöhnliche Namen, die hier genannt werden, sondern es sind die feierlichen Aussagen für die Taten Gottes. Apangelein und Kerussein. Jesus lehnt es ab, ihn mitzunehmen. Er soll dort in der Decapolis der Verkünder der Großtaten Gottes sein, die Jesus wirkt. Das Befremdliche an unserer Geschichte ist die Austreibung der Dämonen. Der Dämon versucht, Jesus zu beschwören, quäle mich nicht. Und Matthäus setzt hinzu, quäle mich nicht vor der Zeit, das heißt vor dem Endgericht, wenn den Dämonen endgültig die Herrschaft genommen werden soll. Aber auffällig ist auch das Gespräch zwischen Jesus und dem Dämon. Die volkstümliche Anschauung, wir sprachen früher schon davon bei Behandlung der Bergpredigt, war die, wer den Namen eines anderen kennt, kann ihn bezaubern. Die Dämonen glauben, Jesu Macht brechen zu können, indem sie ihn bei seinem Messias-Namen nennen. Wir haben Papyri mit alten Zaubersprüchen aus der damaligen Zeit. Und sie geben eine lebendige Anschauung von solchen Beschwörungen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass der vom Dämon beherrschte Kranke es mit einer Gegenbeschwörung versucht. So wie der Dämon Jesus beim Namen nennt, so stellt Jesus die Gegenfrage und der Dämon verrät sich, indem er seinen Namen nennt. Legion, sagt er, heiße ich. Und dadurch, dass Jesus den Namen weiß, besitzt er nach damaliger Auffassung Gewalt über den Namensträger. Mit der Preisgabe des Namens ist das Eingeständnis der Unterlegenheit und der Unterwerfung verknüpft. In Klammern, Legion, das wissen Sie, ist eine militärische Einheit, es sind etwa 6000 Mann, wir würden heute sagen, glaube ich, ich bin militärisch vollkommen unwissend, ich glaube, ein Regiment nennt man das, ein Wort, das aus der Besatzungssprache in die Sprache drüben übergegangen ist, genau wie wir das hier auch von unseren amerikanischen, englischen und französischen Freunden beziehungsweise russischen Freunden wissen. Der Kranke will sagen also, in mir wohnen Tausende von Dämonen. Und es modern auszudrücken, es ist eine Fülle von Ichheiten, mit denen der Kranke sich identifiziert. Wir beobachten heute Ähnliches bei Geisteskranken. Man muss bei solchen Erkrankungen an eine Nervenkrankheit denken, die eine Veränderung des Ich-Bewusstseins zur Folge hat. Der Kranke weiß um diese Mehrheit von Ichen, die er ist. Eine natürliche Erklärung einer solchen Heilung ist durchaus möglich. Man spricht von Suggestion, die starke Persönlichkeit des Heilenden bezwingt die kranke Psyche des anderen und dass es Heilungen solcher Art gegeben hat und auch heute noch gibt, das ist nicht zu leugnen. Aber damit ist in unserem Falle gar nichts ausgesagt, denn es stellt sich ja gar nicht die Frage hier, ob das, was an dem Kranken geschieht, natürlich oder außer- oder übernatürlich ist. Es geht ja darum zu erfragen, was soll durch diese Geschichte verkündet werden. Und das ist doch wohl dieses, dass der Evangelist sagen will, Jesus ist der Retter. Er ist der Sieger, er ist der Herr, auch über die Dämonen. Eindrucksvoll erscheint in dieser Geschichte die großartige, überlegene und unantastbare Macht Jesu. Er wird mit den Dämonen fertig, auch wenn sie in einer solchen Massenkonzentration auftreten. Mit einer spielerischen Geste sozusagen, ohne die geringste Anstrengung, vernichtet Jesus eine Legion Dämonen. Das will der Schreiber des Evangeliums aussagen. Hören Sie in dem Zusammenhang, was Paulus im Kolosserbrief schreibt, 2,15. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich an den Pranger gestellt und sie im Triumph geführt in ihm. Und in der Apokalypse 20,14 lesen wir, und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuerpfuhl geworfen. Nun soll man die Erzählung von der Schweineherde zu erklären versuchen. Hat sie hier möglicherweise eine Legende vom getäuschten Teufel in die Jesus-Überlieferung verirrt? Liegt hier eine Trübung des Berichtes vor? Es überrascht, dass Jesus die Bitte der Dämonen, in die Schweineherde zu fahren, nicht nur anhört, sondern sie auch erfüllt. Ich habe Ihnen deswegen in der Lesung eben aus dem Buche Job die ersten Verse vorlesen lassen, in dem ja ein Gespräch zwischen Gott und dem Satan geschildert wird. Nicht als geschichtliche Begebenheit, sondern um etwas auszusagen. Oder ist es bei uns hier bei der Schweineherde das Hintergründige, das den Verfasser veranlasst hat, diese Erzählung durch die Schweinegeschichte zu erweitern? Das Schwein war ja, das wissen Sie, ein unreines Tier und den Juden verboten. Schweine konnten darum gar nicht bei den Juden gezüchtet werden. Sie mussten also im Heidenland gezüchtet werden und wurden dann auch dort eben kommerziell gezüchtet. Will der Evangelist seinen judenchristlichen Gemeinden damit etwas aussagen? Wir wissen es nicht. Aber was ist das Anliegen der Verkündigung? Der eine geheilte Mensch in völliger Veränderung seines Personenbildes, vollauf gesund an Leib und Geist, ist mehr wert als eine ganze Herde von Schweinen. Oder anders gesagt, ein einzelner, von Jesus gerufener Mensch ist mehr wert als der geldliche Gegenwert von 2000 Schweinen. Die Dämonenaustreibung unserer Erzählung hat nicht den Glauben der Augenzeugen bewirkt. Im Gegenteil, Jesus war ihnen unheimlich. Und da er ihr Geschäft verdarb, bitten sie ihn, er möge das Gebiet verlassen. Die Existenz, meine Zuhörer, böser Mächte und Gewalten, persönlicher Art, die wir Dämonen nennen, und ihre Wirksamkeit in dieser Welt ist theologisch nicht zu bestreiten. Aber der Begriff der Besessenheit wird immer relativ bleiben. Muss man, und ich bitte Sie, das einmal zu bedenken, im Grunde nicht alles Schlimme auf der Welt, die Krankheit und den Tod und das Selbstzerstörerische im menschlichen Dasein letztlich als den Ausdruck des Waltens dämonischer Mächte erkennen, auch und gerade dort, wo es von natürlichen Ursachen herrührt und auch mit natürlichen Mitteln bekämpft werden kann und bekämpft werden soll. Eine genaue Grenze zwischen Besessenheit und natürlicher Krankheit können wir nicht ziehen. Denn es kann durchaus die Besessenheit ein Symptom, aber auch ein Einfallstor sein. Die Frage ist also nicht, ob man die Besessenheit mit medizinischen oder mit religiösen Mitteln angehen soll. Denn jeder Christ weiß ja letztlich, dass er auch in der natürlichsten Krankheit für seine Gesundheit beten soll. Wir klammern also von selbst schon das religiöse, metaphysische, die Dinge des Glaubens hinein in den natürlichen Bereich. Und wir sollten uns darum auch eine Besessenheit nicht zu vermenschlicht, anthropomorph vorstellen, etwa als eine Art Wunder mit negativen Vorzeichen. Man sollte wissen, dass Gott die natürlichen Ursachen niemals ausschaltet, sondern sich ihrer bedient, wenn er seine Zwecke damit erreichen kann. Bei nüchterner Beobachtung der Besessenheit soll man nicht vergessen, dass jedes beobachtete Phänomen, ähnlich wie positiv bei Visionen, eine Synthese ist von dämonischen bzw. geistigen überirdischen Einflüssen einerseits und der Begriffswelt und der Vorstellungswelt eines bestimmten Individuums und seiner Zeit andererseits sowie der Anlagen, der Krankheitsmöglichkeiten und sogar der parapsychologischen Fakten. Eine entsprechende Scheidung wäre nicht möglich für unsere Geschichte zu tun, wäre auch nicht möglich in ähnlich gearteten Fällen heute. Die Älteren von uns, meine Zuhörer, sind Zeuge gewesen eines dämonischen Staatssystems, das die Menschen manipulierte, wie es ihm nützlich schien. Mit einer aufwendigen und raffinierten Propaganda wurden die Gehirne bearbeitet, und ich brauche bloß Namen zu nennen wie Eintopfsonntag, Arbeitsdienst, Wehrdienst, das alles in Hinsicht auf einen unmenschlichen Krieg, Liquidation durch den SD, Konzentrationslager, Judenmorde, Sterilisation. Jeder dieser Begriffe ist gefüllt mit einer Menge von Dämonischen, ohne dass wir jetzt fragen, ob hier wir scheiden müssen zwischen dem, was natürlich und außernatürlich ist. Das Ergebnis all dessen war die Freude des Dämons, millionenfacher Tod und grausamste Zerstörung, nicht nur der Materie, sondern auch der leiblich-geistigen Menschen. Das alles scheint heute vergessen, und ich sollte mich nicht wundern, dass nach dieser Predigt wieder jemand kommt und sagt, warum hören Sie denn nicht auf, uns daran zu erinnern? Ich glaube, gewisse Ergebnisse bei Landeswahlen sind Grund genug, wiederum davon zu sprechen, wenn wir uns nicht aufs Neue in einem nationalistischen System installieren könnten, dem nach 20 und 25 Jahren noch viel grausamere Methoden zu eigen sein könnten. Man kann aber auch den Menschen verwaltungstechnisch manipulieren, ohne Aufsehen, im Prinzip aber genauso grausam wie durch offene Brutalität. Man kann auch, hören Sie das Schreckliche, Menschen biologisch manipulieren. Der Bericht von Richard Kaufmann in seinem Buch »Die Menschenmacher«, das über ein Symposium von Wissenschaftlern in London berichtet, darunter allein 5 Nobelpreisträgern, gibt darüber schreckliche Auskunft und eröffnet Perspektiven, die uns Angst einjagen. Wenn einmal die politische Macht installiert sein sollte, die diese Manipulationen möglich macht, dann Gnade uns. Man kann Menschen auch durch die Massenkommunikationsmittel und die Stimulantia unserer Zeit manipulieren und ihre eigene Denk- und Entschlussfähigkeit in ganz unauffälliger Weise mählig ersterben lassen. Das Bestreben des Widersachers Gottes geht dahin, dass durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes erneuerte und wiederhergestellte Menschenbild zu zerstören, die Menschen herauszulösen aus ihren Bindungen an Gott und seine Ordnung. ihnen eine verkürzte und verkürzende Ideologie überzustülpen, um sie dann als Instrumente der politischen oder der wirtschaftlichen Macht als Diktatoren der Unmenschlichkeit zu besitzen. Der Widersacher Gottes, meine Zuhörer, macht auch nicht Halt vor den Türen der Kirche. Und er kann auch die Amtsträger der Kirche täuschen, er kann auch uns täuschen. Aber er wird den nicht täuschen können, der sich seiner eigenen Menschenwürde und der Menschenwürde seiner Mitmenschen bewusst ist und der alles, gerade weil er um seine Anfälligkeit weiß, demütig von dem erwartet, der damals die Dämonen bezwingen konnte und im Glauben auch heute die Dämonen bezwingen kann. Verstehen Sie jetzt vielleicht, warum ich ganz im Unterschied zu den Gewohnheiten in anderen Kirchen das Gebet bei der Gabenbereitung häufig spreche? Und dass ich jetzt in dem Bewusstsein dessen, was wir heute erfahren haben, mit Ihnen spreche. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns an der Gottheit dessen teilnehmen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschennatur anzunehmen. Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und herrscht in Ewigkeit. Wer sich dem Herrn, dem menschgewordenen Gottessohn, mit Leib und Geist ausliefert und sich ihm öffnet, und wer die Speise der heiligen Tische von ihm annimmt, die in der Kirche bei jeder Eucharistiefeier aufgestellt sind, die Speise des göttlichen Wortes und die Speise des göttlichen Brotes. Wer in Jesus Christus bleibt und in wem er bleibt, der sichert sich ab, auch gegen noch so raffinierte dämonische Einflüsse in dieser Zeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.